Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind.
Es hat nichts mit der journalistischen Arbeit von uns drei zu tun. Ich glaube, dass die Türkei hier ein Exempel statuieren wollte an Medien, die eben sehr sichtbar sind. Der Tagesspiegel als eine der größten Zeitungen in der deutschen Bundeshauptstadt, das ZDF als eine der größten Fernsehanstalten Deutschlands. Da wollte man halt durchziehen, da wollte man Einfluss nehmen auf die Berichterstattung.
Sagt Thomas Seibert, Tagesspiegel-Korrespondent in Istanbul, der das Land verlassen musste. Genauso wie sein Kollege vom ZDF Jörg Brase und NDR-Journalist Halil Gilbeyaz. Krisenstimmung nicht nur für die betroffenen Medien, sondern auch in der Regierung. Und die Journalistenverbände reagieren inzwischen empört und fordern von Außenminister Heiko Maas, den türkischen Botschafter wegen fortwährender Verletzung der Pressefreiheit einzubestellen. Das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei hat also einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Marion Senker berichtet aus Istanbul.
Thomas Seibert vom Tagesspiegel und Jörg Brase vom ZDF müssen gehen. Denn sie haben keine Pressekarte mehr bekommen. Und das kommt einem Rauswurf gleich. Gründe für ihre Entscheidung nannten die türkischen Behörden nicht, sagt ZDF-Korrespondent Brase.
Es mag viele Berichte geben, die das ZDF gemacht hat, die der türkischen Regierung nicht gefallen haben. Aber das haben andere auch gemacht. Ich denke, es ging darum, ein Exempel zu statuieren. Ich weiß nicht, ob es mit meiner Person zu tun hatte, weil man uns sagt, dass es eigentlich nichts mit dem ZDF zu tun hat, auch nicht mit unserer Berichterstattung, womit sonst.
Auch Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert kann nur rätseln, warum er nach 22 Jahren die Türkei verlassen muss. Zumal er aus Istanbul kaum über die Türkei, sondern überwiegend über den Nahen Osten berichtet. Fernsehkollege Brase kündigte an, jetzt wohl nach Teheran zu gehen, denn im Iran ist er akkreditiert. Dort darf er arbeiten. ZDF-Intendant Thomas Bellut nannte die Ausweisung aus der Türkei gänzlich unverständlich.
Offenkundig zielt der türkische Staat darauf, alle Korrespondentinnen und Korrespondenten einzuschüchtern. Das wird nicht gelingen. Das ZDF wird weiterhin über dieses wichtige Land Türkei ausführlich, unvoreingenommen, sachlich und kritisch berichten.
Die Sache beschäftigt längst die Bundesregierung. Nach Versuchen stiller Diplomatie verschärfte das Auswärtige Amt am Wochenende die Reisehinweise für die Türkei. Damit ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes heißt es zum Beispiel:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die türkische Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertreter deutscher Medien sowie zivilgesellschaftlicher Einrichtungen ergreift. Äußerungen, die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, können in der Türkei zu berufsbeschränkenden Maßnahmen und Strafverfahren führen.
Das könnte kurz vor Beginn der Hauptsaison nicht nur die Touristen abschrecken, sondern sich auch auf deutsche Investitionen in der Türkei auswirken, erwarten Branchenkenner, zumal auch Wirtschaftsvertreter in deutschen Fernsehräten sitzen. Bemerkenswert ist der Versuch von Vertretern der türkischen Botschaft in Deutschland, hinter den Kulissen einen Deal mit ZDF und Tagesspiegel auszuhandeln, erzählt Tagesspiegel-Chefredakteur Matthias Müller von Blumenkron.
Der Presseattaché machte deutlich, dass kein Schritt gegen den Tagesspiegel sei, dass wir das nicht missverstehen sollten, sondern allein eine Sache Seibert. Und dann kam der Vorschlag, wir sollten ihn doch besten auswechseln und jemand anders schicken. Das mag man sich in Ankara so ausdenken, aber kommen wir dahin, wenn sich die Regierung dieser Welt ihre Berichterstatter ausdenken können.
Das kann die türkische Regierung zwar nicht, aber sie hat die Macht, die nach Hause zu schicken, die sie, warum auch immer, nicht im Land haben will. So wie Thomas Seibert vom Tagesspiegel.
Unser Tag hier heute ist traurig, aber das ist Luxus im Vergleich zu dem, was die türkischen Kollegen durchmachen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es hier um eine Botschaft nach innen geht. Hier geht es um eine Botschaft nach außen. Nachdem hier die türkischen Medien an die Kette gelegt wurden, soll dasselbe jetzt oder Ähnliches soll jetzt halt auch mit den ausländischen Medien versucht werden.
Aktuell warten noch rund 80 andere ausländische Journalisten auf ihre Pressekarte. Die sollte längst da sein. Normalerweise wird sie zum Jahreswechsel ausgestellt.
Pressefreiheit scheint immer mehr zum Fremdwort in der Türkei zu werden. Auch in China kennen wir das. Die rigorose Beschneidung des Internets gehört beispielsweise zum Alltag. Jetzt arbeitet auch Russland an einem eigenen, euphemistisch ausgedrückt, autonomen Internet. Mit anderen Worten, die Regierung will sich aus dem weltweiten Netz abkoppeln und selber bestimmen, welche Informationen im russischen Netz weitergereicht werden dürfen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf wird übermorgen im Parlament diskutiert. Das bringt aber nicht nur Journalisten und Aktivisten, sondern auch viele andere russische Bürgerinnen und Bürger auf die Palme. Zehntausende protestieren in Moskau regelmäßig auf der Straße. Auch gestern haben viele ihren Unmut öffentlich geäußert. Marta Wilczynski war für uns dabei.
Hände weg vom Internet. Dieser Ruf schallt immer wieder über den Sacharow-Platz im Zentrum Moskaus. Zunächst sieht es danach aus, als würden die sogenannten Netzaktivisten unter sich bleiben. Doch dann füllt sich der Platz, bis schließlich knapp 15.000 Menschen für ein freies Internet demonstrieren. Ich habe nur ein Leben. Ich bin als freier Mensch geboren und ich will mein Leben in Freiheit leben. Das, was jetzt eingeführt wird, verstößt gegen das Grundgesetz. Deswegen bin ich hier.
Wir protestieren gegen die Verletzung unserer Rechte. Uns gefällt die Politik nicht, welche vom Präsidenten und der Regierung geführt wird. Mich persönlich beleidigt dies zutiefst. Deswegen bin ich hier.
Sie protestieren vor allem gegen ein geplantes Gesetz für die Schaffung eines sogenannten autonomen Internets. Durch ein eigenes nationales Domainsystem soll das russische Internet im Ernstfall vom Rest der Welt abgekoppelt werden können und trotzdem weiter funktionieren. Und zwar, indem alle Internetprovider verpflichtet werden, dieses neue System zu nutzen und zugleich dem Staat Zugriff auf ihre Kanäle zu gewähren. Für viele bedeutet das Ende der Freiheit der russischen Bürger.
Diese Idee kann nicht gut sein. Es ist offensichtlich, dass dieses Gesetz darauf abzielt, im Internet Zensur einzuführen. Man will alles an den FSB und das Innenministerium weitergeben, zu denen wir überhaupt kein Vertrauen mehr haben. Es ist ein korruptes Zensurgesetz und dagegen wollen wir uns wehren. Habt ihr von Nordkorea gehört, von China? Keiner will, dass es hier genauso wird.
Und vor allem nicht, weil die Menschen das Internet, so wie es jetzt ist, bereits kennen. Sie wissen, was Freiheit bedeutet. Wir haben YouTube, Twitch und andere beliebte Kanäle, die man dann dicht machen könnte. Gerade dieses Thema bewegt nicht nur die jüngere Generation. Auch viele Ältere sind gekommen. Sie sind zwar ohne Internet aufgewachsen, sehen es aber als einen wichtigen Teil ihres Lebens an. Ich habe ganz viele Freunde und Verwandte in Deutschland, Österreich, Australien, den USA. Mit denen will ich weiterhin in Kontakt bleiben können. Und je mehr wir an solchen Aktionen teilnehmen, desto schwerer wird es für die Regierung zu sagen, schaut her, alles ist doch gut, alle sind zufrieden. Am Mittwoch berät die Duma in zweiter Lesung über den Gesetzentwurf. Bevor das Gesetz dann endgültig in Kraft treten kann, soll es noch technische Tests geben. Wann genau und in welchem Ausmaß ist nicht bekannt. Allerdings ist die Teilnahme für alle Netzprovider verpflichtend. Auf die Chance, dass sich die Idee vom autonomen Internet möglicherweise gar nicht umsetzen lässt, wollen sich die Demonstrierenden jedoch nicht verlassen.
Bei uns im Staat funktioniert vieles nicht, was sich die Regierung und der Präsident ausgedacht haben. Aber das bedeutet nicht, dass man einfach abwarten kann und nicht protestieren. Man muss sich wehren.
Pressefreiheit in Russland. Es ist auch dort nicht gut um sie bestellt, ebenso wie in Venezuela, dem Krisenland.
Hat sie die Ausweisung des deutschen Botschafters überrascht? Daniel Kriener hatte sie am Flughafen abgeholt. Was sie mit dem deutschen Botschafter getan haben, ist eine Drohung, und zwar eine verbale. Sie haben keine Befähigung, jemanden zur Persona non grata zu erklären. Der Botschafter ist zu Konsultationen nach Berlin gerufen worden. Angesichts der Situation ist das doch logisch. Es gibt politische Verfolgung, Journalisten werden eingesperrt, Kameras und Ausrüstungen werden beschlagnahmt, wie im Fall von Jorge Ramos. Wenn ein Regime droht, dann weiß man, welche Konsequenzen das hat.
Juan Guaido, Oppositionsführer in Venezuela, im Gespräch mit unserem Südamerika-Korrespondenten Burkhard Birke, das heute in unseren Informationen am Morgen ausgestrahlt wurde. Er gehört zu den wenigen, die sich auf das gefährliche Terrain begeben haben, und um für uns hier in Deutschland exklusiv zu berichten. Und wir in Medias Res wollen ein bisschen hinter die Kulissen seiner Arbeit schauen. Deshalb fragte ich ihn, wie es ihm gelungen ist, in dieser angespannten Lage im Land an ein Interview mit dem Oppositionsführer zu kommen.
Das ist in der Tat nicht ganz einfach gewesen, denn Juan Guaido ist natürlich sehr, sehr abgeschirmt aus Sicherheitsgründen. Es war sowieso aus seiner eigenen Perspektive ein kleines Wunder, dass er ins Land einreisen durfte. Und wie er in dem Interview ja heute Morgen gesagt hat, jeder, der in Venezuela den Mund aufmacht, muss praktisch mit dem Schlimmsten rechnen. Das gilt für Politiker, das gilt für Journalisten. Ich habe Juan Guaido das erste Mal am vergangenen Dienstag treffen können im Rahmen eines Zusammenkommens mit Gewerkschaftern. Und da hat er dann sogar eine Pressekonferenz gegeben, wo ich auch schon Fragen gestellt habe. Da sagte man mir, ja, wenn überhaupt Interview, dann Sie sind auf Platz Nummer 95. Auf allen Kanälen habe ich versucht, eben näher an den Rand zu kommen und gebohrt und mit viel Geschick und mit viel Hebeln, über die ich jetzt nicht so im Einzelnen sprechen kann, wenn Sie verstehen, was ich meine, ist es mir gelungen, näher an ihn ranzukommen und auf der Liste immer ein Stückchen weiter nach oben zu rutschen, so dass es im Endeffekt dann gelungen ist, gestern an einer Konferenz in der Nationalversammlung zur aktuellen Situation des Stromausfalls hinterher mit ihm ein Exklusivinterview zu führen.
Sind dann die Kontakte, die Sie haben, führen Sie die über Mobiltelefon, über soziale Netzwerke? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Nun, momentan ist es sehr, sehr schwer zu kommunizieren. Der Stromausfall bedingt, dass die Handynetze nur ganz sporadisch funktionieren. Also wir hoffen, dass jetzt diese Handyleitung hält. Auch Internet funktioniert nur sehr sporadisch. Und natürlich gehen die Absprachen hier in der Regel über, wie das üblich ist in solchen Ländern, verschlüsselte Netzwerke. Auch hier möchte ich jetzt nicht in die Details gehen.
Können Sie eigentlich problemlos in das Land ein- und ausreisen?
Ich habe das Glück, dass ich ein Journalistenvisum bekommen habe, ein ganz, ganz offizielles und sogar mit mehrfacher Einreisemöglichkeit. Ich habe dieses Journalistenvisum vor einem Jahr bekommen, nachdem ich vor 2 Jahren der einzige westliche Journalist war, der zur Wahl der verfassungsgebenden Versammlung ein Journalistenvisum bekommen hat. Und ich muss fairerweise für die Regierung sagen, dass ich meine Arbeit im Rahmen dieses Journalistenvisums bisher völlig ungehindert ausüben konnte. Ich wurde hin und wieder immer mal bei den verschiedenen Gelegenheiten schon mal kontrolliert, auch als ich am vergangenen Samstag Anhänger von Maduro interviewt habe. Ist klar, dass ich natürlich da von Geheimdienstleuten überwacht oder gefotografiert werde, aber bis jetzt konnte ich meine Arbeit unbehelligt machen. Das heißt nicht, dass alle Journalisten das können. Es gibt viele, die versuchen, weil sie eben kein Journalistenvisum bekommen, ins Land als Touristen einzureisen. Und die sind dann meistens auch die, die von den Sicherheitskräften behelligt werden, denn die Ausrüstung gestohlen wird, weil sie nicht offiziell ins Land mit Ausrüstung eingereist sind. Dennoch schützt auch ein Journalistenvisum nicht, denn wir haben das gesehen bei Jorge Ramos. Das ist ein Star-Moderator und Reporter von Univision, eines mexikanischen Fernsehsenders, der ein offizielles Interview mit Nicolás Maduro im Palast Miraflores geführt hat. Und weil Nicolás Maduro die Fragen auch einmal nicht gefallen haben, hat er das Interview unterbrochen, die Crew festgesetzt. Der Jorge Ramos wurde praktisch für Stunden festgehalten. Das Hotel wurde abgesperrt. Niemand durfte rein oder raus. Das Material beschlagnahmt. Und Jorge Ramos musste sofort zum Flughafen und wurde deportiert sozusagen. Und natürlich die venezolanischen Kollegen, denen geht es da viel schlimmer, denn mit denen geht man etwas rauer um. Außerdem sollten wir nicht vergessen, es gibt noch einen deutschen Kollegen, der schon seit Wochen oder Monaten im Gefängnis einsitzt. Meines Wissens ist aber auch er ohne Journalistenvisum eingereist und hat natürlich sehr heikle Themen wie Korruption, Schmuggel und so etwas versucht zu recherchieren. Leider ist dieser Kollege immer noch in Haft und wollen wir hoffen, dass es ihm bald besser geht und dass die Regierung vielleicht ihn doch auf freien Fuß lässt oder ihn deportiert.
Herr Birke, das hört sich ja schon einfach sehr verunsichert an, wenn man das so aus der Ferne hört. Wie ist das für Sie? Haben Sie das Gefühl, Sie müssen sich da auch nicht irgendwie schützen oder sind Sie immer in so einer permanenten Anspannung, wenn Sie berichten?
Es ist schon eine Grundspannung bei einem vorhanden, denn es ist ja nicht nur, sagen wir mal, die Position des Staates oder kann ich jetzt meine Arbeit als Reporter machen. Es ist natürlich auch die wahnsinnige Kriminalität hier in Caracas. Das heißt, abends nach dunkel werden und ja gerade jetzt bei Stromausfall, wo alles zappenduster ist, kann man sich eigentlich nicht auf die Straße trauen, auch vor allen Dingen nicht allein. Ich habe Fahrer, ich habe auch eine Mitarbeiterin, die mich bei den meisten Gelegenheiten begleitet, einfach aus Sicherheitsgründen.
Wie lange werden Sie bleiben, Herr Birke?
Ich kann nicht mehr viel länger bleiben, da mein Hotel mir auch keine Verlängerung gibt, trotz der akuten Situation oder genau wegen. Und deshalb werde ich in den nächsten Tagen abreisen. weil es einfach nicht möglich ist, hier länger zu bleiben und natürlich auch keine vernünftige Berichterstattung mehr möglich ist, wenn ständig die Handyleitung oder die Internetleitung abbricht oder zusammenbricht. Wie soll ich mich denn mit Deutschland kommunizieren? Wir haben Glück, dass die Leitung jetzt einigermaßen gehalten hat, aber das garantiert mir keiner, denn es ist nach 3 Tagen und 4 Nächten, in denen fast 80% von Venezuela keinen Strom hatten, immer noch nicht absehbar, wann das Problem behoben ist.
Aus Caracas hörten Sie Burkhard Birke, unser Südamerika-Korrespondent, über Möglichkeiten und Grenzen der Berichterstattung in Venezuela. Das Silicon Valley, das ist ja inzwischen in aller Munde, wenn es um digitale Visionen geht für unsere Gesellschaft. Vorgestellt werden viele Visionen und Innovationen nicht nur aus Kalifornien, in dieser Woche im texanischen Austin auf der South by Southwest Konferenz. Da haben Sie vielleicht auch schon mal von gehört, denn dort werden seit Jahren Trends gesetzt, die dann in den kommenden Monaten die Medienwelt beschäftigen. Ein besonders bekanntes Beispiel aus der Vergangenheit ist das digitale Netzwerk Twitter, das einst in Austin vorgestellt, schnell auf Expansionskurs ging. Dominik Holzer ist für uns jetzt auf dieser Medienmesse. Herr Holzer, was zeichnet sich denn für die Zukunft im Moment ab?
Die gute Nachricht ist, es gibt eine Zukunft für die klassischen Medien, aber sie werden sich 3 großen Trends anpassen müssen, die sich bei der Konferenz hier deutlich abzeichnen. Einerseits müssen Medienhäuser endgültig alte Dogmen aufbrechen, wenn es darum geht, Geschichten über wirklich alle möglichen Ausspielwege erzählen zu können. Zweitens wird Journalismus sich in seinem Selbstverständnis immer mehr eine Art Vertrauensfrage stellen müssen, wenn es darum geht zu vermitteln, wie funktioniert Journalismus eigentlich. Und drittens, und das ist wirklich das bestimmende Thema über alle Bereiche hier beim South by Southwest, drittens muss Journalismus, müssen Medien allgemein sich mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen, die in naher Zukunft wirklich ungeahnte Möglichkeiten wie auch Risiken mit sich bringen wird für die Mediennutzung.
Bleiben wir vielleicht einfach erstmal bei den alten Dogmen der Medienhäuser. Was muss ich mir denn darunter genau vorstellen?
Also ganz klar wird hier die Story. Die muss im Vordergrund stehen und den Ausspielweg bestimmen. Medienhäuser müssen dafür eben auch sämtliche Ausspielwege beherrschen. Die New York Times beispielsweise, also ein klassisches Zeitungshaus, kann sich nicht mehr alleine verlassen auf Zeitungs- und Online-Abos. Die haben hier ihr neues Format The Weekly vorgestellt. Das ist eine aufwendig produzierte wöchentliche Videoreportage im Doku-Format, 30 Minuten pro Folge. Und die wird zukünftig im linearen Fernsehen und beim Streamingdienst Hulu zu sehen sein. Und inhaltlich aber doch getragen werden von klassisch ausgebildeten Printjournalisten aus dem hauseigenen Newsroom, die darin durch ihre Recherchen führen. Und dafür bieten sich manche Geschichten natürlich besser an als andere. Aber dass die Times das Prinzip begriffen hat, haben sie ja seit 2017 auch schon bewiesen mit ihrem sehr erfolgreichen täglichen Podcast The Daily, in dem eben auch Journalisten aus dem Newsroom von ihren Recherchen berichten in Audioform. Ganz weit vorne in Sachen alle Kanäle bespielen ist natürlich auch das amerikanische Medienunternehmen BuzzFeed. Deren Gründer Jonah Peretti hat hier am ersten Tag der Konferenz gesprochen und seine Vision von gutem und erfolgreichem Content mitgeteilt. Wobei Content bei ihm eben nicht gleich immer Journalismus ist, sondern er durchaus einfach ein thematisches Umfeld sein kann für Werbekunden. Und da verschwimmt schon mal die Grenze zum Sponsored Post und zum Advertorial.
Verlieren Journalisten dann nicht ihre Glaubwürdigkeit, wenn die Grenzen zwischen Werbung und journalistischem Inhalt so fließend werden?
Ja, nehmen wir BuzzFeed da nochmal als Beispiel. Die sind groß geworden ursprünglich mit lustigen, leicht verdaulichen Online-Geschichten, die sich auch schnell teilen lassen auf sozialen Medien. Aber mit BuzzFeed News gibt es dort ja auch eine sehr investigative journalistische Sparte, die sich unter anderem getraut hat, das Trump-Geheimdienst-Dossier öffentlich zu machen vor allen anderen. Und hier wird es im Kampf um Aufmerksamkeit natürlich kritisch, also wo vermeintlich seichte Themen konkurrieren mit handwerklich tief recherchierten Geschichten. Da wird immer deutlicher, dass Journalismus sich in Zukunft viel mehr erklären muss. Also wie arbeiten wir eigentlich? Wir müssen da vermitteln, was ist ein Kommentar etwa im Unterschied zu einer Nachrichtenmeldung? Wie arbeiten eigentlich Reporter und ihre Redakteure und welches Handwerk steckt dahinter? Und da dürfen Journalisten eben nicht davon ausgehen, dass Mediennutzer das von sich aus wissen. Zum Beispiel kann das funktionieren, indem in Online-Artikeln unten einfach in einem Absatz kurz mit dazu geschrieben wird, das ist ein Kommentar und das dann erklärt wird.
Jetzt wird ja in letzter Zeit auch oft über Roboterjournalismus diskutiert. Künstliche Intelligenz war auch bei Ihnen Thema. Welchen Einfluss wird die künftig haben?
Künstliche Intelligenz soll und hat schon Einfluss und auf Journalismus, den sie ermöglicht, wo er es vielleicht aus handwerklichen oder wirtschaftlichen Gründen bisher nicht war. Die Washington Post beispielsweise nutzt schon automatisiert erstellte Artikel zur Sportberichterstattung für Highschool-Football-Spiele, für die sonst kein Reporter abgestellt werden könnte. Und hier geht es einfach darum, ein Nischenpublikum mit journalistischen Inhalten zu bedienen und seien es nur die 40 Eltern der Highschool-Spieler, die das dann interessiert, die ansonsten aber medial gar nicht abgebildet werden könnten. Auch für ganz trockene Finanz- und Quartalsberichte ist automatisierter Journalismus eine Möglichkeit. Im Prinzip also für jede Form von sehr repetitiver Berichterstattung gibt es hier schon die Möglichkeit, auf so eine Art automatisierten Journalismus zurückzugreifen. Und natürlich hilft künstliche Intelligenz auch dabei, Geschichten erst zu finden. Also Ungereimtheiten und Anomalien in großen Datensätzen aufzuspüren, die dann natürlich von Menschen erst wiederum zu Stories gemacht werden. Auch das wird deutlich, nämlich künstliche Intelligenz wird guten Journalismus nicht ersetzen können, aber dabei helfen kann sie schon.
Gibt es konkrete Beispiele, in welchen Bereichen künstliche Intelligenz stärker schon eingesetzt sind?
Es gab ein sehr interessantes Beispiel von Emily Withrow von Quartz, die hier erzählt hat von einem Konzept für eine Art interaktiven sprechenden Text oder ein Chatbot sozusagen, der sich dem Wissensstand oder auch dem Textverständnis seines Nutzers anpasst und dementsprechend auf dessen Eingaben reagiert. Und wenn man dieses Konzept konsequent weiterdenkt, dann könnte so eine lange und investigative Recherche und Reportage sich eben auch dem Wissensstand eines Lesers anpassen und vereinfachen, möglicherweise, je nachdem, wie viel Vorwissen der Leser zu diesem Thema mitbringt oder auch wie tiefgehend sich jemand überhaupt informieren möchte. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber das zeigt, wie viel Energie Medien darin investieren werden müssen, sich einzufühlen in die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Nutzer. Das ist dann auch das Stichwort Hyperpersonalisierung, das hier öfter fällt. Also jedem Nutzer genau die passenden Themen und Formate anbieten zu können, die er oder sie wollen. Personalisierte Startseiten, wie wir sie bisher kennen, sind da noch nicht die Lösung.
Dankeschön für diesen Einblick und wir sind gespannt auf die Zukunft. An Dominik Holzer, der für uns über neue Medientrends auf der South by Southwest Konferenz in Austin auf dem Laufenden gehalten hat.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Schmitzer. Ich bin Redaktionsleiter der Winnender Zeitung. Morgen werden wir über den Gedenktag zum Amoklauf von Winnenden, der vor 10 Jahren passiert ist, berichten. Da haben sich heute Vormittag, genau zur Uhrzeit des Amoklaufs, 400 Personen im Stadtgarten versammelt. Der Oberbürgermeister von Winnenden hat eine kurze Ansprache gehalten, in der er daran erinnert hat, dass an Orten auf der ganzen Welt Amokläufe und Attentate geschehen und dass die Winnender auch an die Attentate und an die betroffenen Menschen in der ganzen Welt denken sollen.
So, das war's für heute in Medias Res. Sie können sich jetzt freuen auf den Büchermarkt. Da steht Christian Lehnert im Mittelpunkt. Und am Mikrofon verabschiedet sich für Medias Res Bettina Köster. We'll be right back.